Zuerst.
Die Kabine gibt richtig gute Milchreis, also habe ich lange nicht mehr so Gutes gegessen. Danke für die Küche hier in Hoffenheim.
Zweite, sind Sie bereit?
Du sitzt hier locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast drei Weizenbier getrunken, ist schön locker.
I think we have a grandiose Saison gespielt.
Die letzten Wochen spiele ich eigentlich überragend.
Die Analyse, die ich habe machen lassen, muss man im Nachhinein sagen, das war ein Fehler.
Struß!
Und hört endlich mal auf, in jeder Suppe ein Salz zu finden.
Ich bin keine Aktiengesellschaft.
Was erlaube Struß?
Bei Stefan Effenberg kann man nicht zerbrechen.
You give me nothing.
Alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. Ja.
Hallo, jetzt. Junge, du sagst, let's go.
Ja, aber dann sagst du doch angezeigt. Dann wird er doch angezeigt. 3, 2, 1.
Okay, komm. Also, nochmal ein noch herzlicheres Hallo zur neuen Folge von Falsche Reden. Wir befinden uns immer noch in unserer GOAT-Reihe. Wir sind in Folge 7 und vielleicht sollten wir heute nicht mit einem Hallo starten, sondern mit einem liebevollen Bonjour. Denn wir haben heute eine sehr interessante Folge vor uns. Ich finde es deswegen so interessant, weil meiner Meinung nach zumindest waren wir uns, bevor diese GOAT-Reihe angefangen hat, relativ sicher damit, welche Spieler wir besprechen wollen. Wir haben angefangen mit Alfredo Di Stefano, sind über Pelé, über Franz Beckenbauer, Johann Cruyff, Diego Maradona bis hin zum Ronaldo, der Ende 90er, Anfang 2000er Jahre gekommen. Und jetzt kommen wir das erste Mal zu einem Spieler, von dem ich sagen würde, es war nicht von Anfang an irgendwie so unbestritten klar, dass wir über den heute sprechen, aber wir haben uns dann doch dafür entschieden. Und zwar handelt es sich um Zinedine Zidane. Zinedine Zidane wuchs als jüngstes Kind algerischer EinwandererInnen in einem nördlichen Banlieue von Marseille auf. Das war damals schon ein sozialer Brennpunkt. Und aufgrund dessen spielte er halt lange Zeit auf Betonplätzen dieses Vorortes und galt in diesem Zuge dann damals auch als typischer Straßenfußballer. Da können wir später noch drüber reden, ob das sich in seinem Spielstil dann auch so durchgezogen hat oder nicht. Und erst im Alter von 10 Jahren ist er dann auch in einen Nachbarschaftsverein gegangen, um dort wirklich richtig Fußball zu spielen und nicht nur halt ein bisschen zu kicken. Er regte mit 14 Jahren dann das Aufsehen eines Talentscouts, verließ in der Folge dann seine Familie und Marseille und spielte von dann an in der Jugendabteilung der AS Cannes. Und schon damals bescheinigte ihm dieses Jugendinternat, zumindest lauten so die Legenden, ein Persönlichkeitsprofil von impulsiver Art, aber halt eben auch von sehr fußballerischer Raffinesse, weswegen er dann auch schon ab der U17 Teil der französischen Jugendnationalmannschaft war und bereits im Alter von 16 Jahren als Profi für die AS Cannes debütierte. Interessant ist vielleicht auch im Gegensatz zu den anderen Fußballern, die wir bisher besprochen haben, dass er sich dort nicht schlagartig durchsetzen konnte und auch im Folgejahr nicht wirklich Beachtung fand, sondern erst in der dritten Saison, also dann im Alter von mittlerweile schon 18 Jahren, wirklich Stammkraft bei Cannes wurde. Und in dieser Saison ist das Team auch relativ überraschend Vierter geworden in der Ligue 1, konnte in der Folgesaison dann aber wiederum den Abstieg nicht gänzlich vermeiden und stieg dann eben in die Ligue 2 ab. Und Zidane wechselte zu Girondins Bordeaux. Das war damals ein Wechsel, der wenig Aufsehen erregte, denn immerhin ist Cannes abgestiegen, Bordeaux ist gerade aufgestiegen. Und in unserer GOAT-Reihe ist es auch wiederum ziemlich einzigartig, dass ein Spieler, der mittlerweile schon in seiner vierten Profisaison war, 61 Erstligaspiele gespielt hat und schon 20 Jahre alt war, noch so günstig fair bzw. eingekauft wurde. Also 460.000 Euro sind natürlich damals nicht die 460.000 Euro von heute, aber nichtsdestotrotz ist das kein sehr teurer Wechsel gewesen. Bordeaux war, wie gesagt, selbst gerade erst aufgestiegen. Das Team hat sich neu aufgebaut unter Trainer Roland Courbis, unter dem dann auch später der Spitzname Zizou zurückging. Und in seiner Zeit bei Bordeaux avancierte Zidane dann zu dem Spieler, der er später wurde. Er war dann nicht mehr linker Mittelfeldspieler, sondern wurde zum zentral-offensiven Dreh- und Angelpunkt des Spiels, hatte immer mehr Torgefährlichkeit aufzuweisen, war ein extrem guter Freistoßschütze. Und diese Entwicklung wurde dann eben auch entscheidend für seine Karriere. In Bordeaux wurde sie dann unter anderem bester Nachwuchsspieler Frankreichs, erreichte das UEFA-Pokalfinale, schoss dieses legendäre 40-Meter-Volley-Lupfer-Tor und wurde dann auch zum Ende seiner Zeit in Bordeaux 95-96 Frankreichs Spieler des Jahres. Zidane war also mittlerweile am Ende dieser Zeit in Bordeaux schon 24 Jahre alt und war dann an dem Punkt angekommen, dass er einer der begehrtesten Fußballer Europas wurde und schloss sich dann nach der EM 1996 für eine Ablöse von 5,3 Millionen Euro Juventus Turin an, die damals amtierender Champions League-Sieger waren. Fun Fact vielleicht noch kurz zu dieser EM 1996. Er spielte sich damals mit der Equipe Tricolore bis ins Halbfinale und Kapitän dieser Mannschaft war damals Didier Deschamps, der ja spätestens seit 2018, könnte man so sagen, den heißen Traineratem von Sina, den sie dann auch in seinem Nacken spürt. Und was ich auch ganz interessant fand, war, dass Deschamps und Zidane nicht nur damals in Frankreichs Team zusammengespielt haben, sondern auch dann eben bei Juventus und dort ein Dreier-Mittelfeld mit Antonio Conte gebildet haben, zumindest für eine Zeit lang. Also vielleicht gab es einen gewissen Trainer-Zaubertrank für dieses Mittelfeld von Juve 1996, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gewann Juventus 1996 dann den Weltpokal und Zinedine Zidane dann mit mittlerweile 24 Jahren auch seinen ersten Titel. Und in den folgenden 5 Jahren bei der alten Dame wurde sie dann Spielmacher auf der 10, unter anderem 2-mal äußerst dominant Meister. Ich glaube, einmal hat Juve nur 2 Spiele oder so verloren. Er ist einmal Pokalsieger geworden, bester ausländischer Spieler, Champions League-Finalist 2-mal, FIFA-Weltfußballer, Ballon d'Or-Sieger, Frankreichs Fußballer und Sportler des Jahres. Also gerade so um 1998 herum war sie dann wirklich auf dem absoluten Peak angekommen. Allerdings hatte er dann auch schon 3-mal in Folge ein Europapokal-Endspiel verloren. Mit Bordeaux 96 gegen Bayern, 97 dann mit Juventus die Champions League gegen Dortmund und 98 auch mit Juventus gegen Real Madrid. Und erst 1998 gelang ihm dann dieser wirklich sehr prestigeträchtige Triumph. Er ist nämlich mit Frankreich das erste Mal überhaupt, dass Frankreich Weltmeister geworden ist und dann auch noch im eigenen Land. Auch dazu noch ein ganz interessanter Verweis vielleicht, obwohl wir heute ja über Zidane sprechen, muss dazu vielleicht noch gesagt werden, er ist damals Ballon d'Or-Sieger geworden 1998, er ist Frankreichs Fußballer des Jahres geworden, er ist FIFA-Weltfußballer geworden, aber bester Spieler dieses Turniers 1998 Ronaldo, über den wir auch schon gesprochen haben, das heißt, wer da vielleicht noch Lust hat, ein bisschen mehr zu hören, den verweise ich auf unsere phänomenale Folge Nummer 6, da kann man sich das auch nochmal anhören. 2001 wechselte Zidane dann zu Real Madrid. Damals war das dann schon ein ordentliches Sümmchen, für das er gegangen ist. 77,5 Millionen, damals Rekordtransfer. Und dort ist er dann auch erstmalig nicht nur Finalist, sondern eben auch Champions League-Sieger geworden und hat da mit seinem 2:1 gegen Bayer Leverkusen 2002 nicht unerheblichen Anteil dran gehabt. Genau, das zog sich dann quasi diese Zeit bei Real Madrid bis zu seinem Karriereende 2006. Ein sehr tragisch-episches Finale einer interessanten Karriere von Zinedine Zidane. Wir erinnern uns ja an diesen Kopfstoß, an das verlorene Finale in Berlin. Aber nichtsdestotrotz ist Zidane im Alter von damals mittlerweile schon 34 Jahren immer noch Zweiter bei der FIFA-Weltfußballerwahl geworden. Also auch da seine Legende hat er natürlich zu beigetragen, aber auch 2006, in dem Jahr, in dem Zidane dann die Fußballschuhe an den Nagel hing, war er immer noch ein sehr großes Schwergewicht im Spielbetrieb. Über das schwere Gewicht, was Zidane dann gerade zwischen 2016 und 2018 nicht nur als Spieler, sondern auch als Trainer erhalten hat, wollen wir heute mal nicht zu viel reden, wie viel schwarze Magie da wirklich am Werk war oder wie viel Können oder wie viel Cristiano Ronaldo. Das kommt vielleicht dann noch in der nächsten Folge. Aber ich würde sagen, das wäre so im Groben die Karriere eines sehr interessanten und vor allem wunderschön spielenden Fußballers. Und diese Karriere möchte ich natürlich heute nicht alleine besprechen. Mir ist nämlich, während ich das hier gerade alles erzählt habe, aufgefallen, wie unglaublich unhöflich ich war. Ich habe gar nicht meine Mitredner vorgestellt. Deswegen, wir besprechen das heute. Wir sind natürlich der kongeniale Partner am Mikrofon, David. Hallo.
Hallo.
Und natürlich, ich würde sagen, wir sind ja jetzt schon mittlerweile an einem Punkt angekommen, wir können ihn gar nicht mehr Gast nennen. Er ist ein Freund. Ein sehr guter und fußballerisch unglaublich versierter Freund. Lukas, schön, dass du mit dabei bist.
Hallo, gerne, danke, dass ich ja da sein darf.
Ich habe ja schon gesagt, Zidane ist so ein bisschen Thema bei uns gewesen, ob wir ihn besprechen oder nicht. Nicht lange, wir haben uns dann auch relativ schnell dafür entschieden, insbesondere weil Lukas die Nostalgiekeule geschwungen hat. Aber bevor Lukas ins Schwärmen geraten darf, einmal an dich, David, die Frage, was ist deine erste Erinnerung oder dein erster Berührungspunkt mit Zinedine Zidane?
Also für uns beide war ja so die WM 2006, glaube ich, das Ding, wo wir uns so fußballtechnisch sozialisiert haben. Mhm. Und damals hat Frankreich natürlich auch mitgespielt. Und Frankreich hatte das dritte Gruppenspiel gegen Togo in Köln. Und weil meine Familie damals in Düsseldorf gewohnt hat, dachte sich mein Vater, der auch großer Zidane-Fan war, dass er ja dann damals Zidane sehen könnte. Zidane hat es aber geschafft, in den ersten beiden Gruppenspielen 2 gelbe Karten zu sehen und war dann gesperrt im dritten Gruppenspiel. Das heißt, wir waren dann da, haben Zidane nicht gesehen. Also das Spiel war trotzdem okay, aber mein Vater ärgert sich bis heute noch. Und ich glaube nur so teilweise aus Spaß. Und das war dann mein erster Berührungspunkt mit Zidane. Und der zweite war dann wahrscheinlich der Kopfstoß. Also ja.
Also dein erster Berührungspunkt mit Zidane war quasi, dass es keinen Berührungspunkt gab.
Ja,
richtig. Das ist natürlich frustrierend. Tut mir auch nochmal leid an der Stelle für deinen Papa. Liebe Grüße an der Stelle. Ich muss sagen, mein erster Berührungspunkt mit Zidane war tatsächlich nicht das dritte Gruppenspiel gegen Togo, sondern dieser Kopfstoß. Das heißt, ich habe Zidane quasi kennengelernt als, so macht man das aber nicht. Ne? Also Niklas, wenn du jetzt Fußball spielen gehen willst, dann machst du es aber nicht so wie Zidane, ne? Und das waren so damals, das hat meine Mutter mir damals tatsächlich mitgegeben. Also so dieses, also Niklas, wenn es auch mal nicht so läuft oder so, du darfst da jetzt niemanden verletzen oder hauen oder so. Das heißt, Zidane hat mir quasi beigebracht, erstmal, wie es nicht geht. so hat es dann für mich angefangen. Aber Lukas, ich habe gerade eben schon angedeutet, du bist ja ein bisschen eher mit Zidane und seiner ganzen Karriere sozialisiert. Das hat ja nicht erst 2006 angefangen. Was sind deine Erinnerungen, ersten Berührungspunkte mit Zidane?
Ja, der große Subtext dieser ganzen Podcast-Reihe, dass ich nämlich ein ganzes Stück älter bin als ihr. Ich glaube, der allererste Berührungspunkt war, ich war als Kind Dortmund-Fan und wäre dann Champions-League-Finale 97 gewesen und irgendwie Reporter, die gesagt haben, oh, Zidane, auf den muss man achten, das ist irgendwie ein sehr, sehr starker Spieler. Und dann irgendwie der Konsens so ein bisschen, ach, so stark war er ja gar nicht. Und danach dann natürlich das WM-Finale 98, wo dann doch klar war, okay, so schlecht ist er vielleicht trotzdem auch nicht. Auch wenn er gegen Dortmund vielleicht nicht geglänzt hat, ist da doch was drin. Also ja, die WM 98 und natürlich insbesondere das Finale war definitiv mein erster Berührungspunkt. Und von da an war ich tatsächlich auch, ja, also bis vielleicht so Richtung Karriereende von Zidane, mehr Zidane-Fan als Fan von irgendwas anderem. Also auch die kindliche Zuneigung zu Dortmund wurde irgendwann ein bisschen kühler. Und Anfang der 2000er war ich vor allen Dingen Fan von Zinedine Zidane.
Okay, das ist interessant. Das heißt, deine ganze Basis irgendwie von Fußball steht ja in einer gewissen Weise schon auf diesem Zidane-Sockel. Das, ja. Das ist ganz interessant. Aber als du ihn dann damals so die ersten Male hast spielen sehen, also ich finde, so wenn man über Zidane liest, ist es ja häufig so dieses Thema, war er wirklich jetzt so gut, wie er heute gemacht wird? Du hast es ja eben auch schon gesagt, irgendwie dein erstes Spiel, was du von ihm gesehen hast, war irgendwie geprägt von diesem Gedanken, okay, so gut war er ja irgendwie gar nicht. Dann hast du aber gemerkt, okay, doch, der ist schon wirklich sehr, sehr, sehr gut. Wie ist deine Meinung dazu heute? Wie hat sich das entwickelt für dich? Also einfach, kannst du ja mal mit deiner Grundthese sozusagen starten.
Ja, vielleicht noch erstmal, du hast gerade schon angedeutet, aber so ein bisschen von der Wiedergabe noch. Es gibt halt, Zidane ist in Fußballkreisen, auch in Fußball-Nerd-Kreisen echt eine umstrittene Figur. Weil es einmal die Position gibt, dass er definitiv einer der 3, 4, 5 größten Fußballer aller Zeiten ist. Ich glaube, 442 hat ihn gerade vor ein paar Wochen auf Platz 5 ever gewählt. Also das ist der Blick. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Artikel im Elf-Freunde-Sonderheft zur WM 2006, wo es, glaube ich, ungefähr so hieß, wenn er die WM auch noch gewinnt, dann ist er definitiv der Beste vor Pelé, vor Maradona. Also das ist so die Hochwassermarke der positiven Einschätzung. Aber dann gibt es insbesondere in eher, sagen wir mal, statistikaffinen, analyseaffinen, datengetriebenen Fußball-Nerd-Kreisen die Position, dass sie dann massiv überbewertet ist und nicht nur irgendwie nicht einer der größten Fußballer aller Zeiten ist, sondern auch in seiner Generation von diversen Kollegen überholt. Und ja, dass es kaum Spieler in der Fußballgeschichte gibt, wo irgendwie so gut wie er wirklich war, so stark auseinanderklafft mit dem Hype um ihn. Also das als Hintergrund. Meine eigene Position ist, also als Jugendlicher wollte ich, dass er der beste Fußballer aller Zeiten vielleicht idealerweise sogar ist, weil ich einfach es damals unglaublich schön fand, ihm zuzugucken. Ich sein Spiel wahnsinnig ästhetisch fand. Und tatsächlich hat sich an diesem ästhetischen Urteil bis heute überhaupt nichts geändert. Ich persönlich glaube nicht, dass Zidane einer der besten Fußballer aller Zeiten ist, also sagen wir nicht Top 5. Gleichzeitig glaube ich, dass er vielleicht in der Top 10 schon drin ist. Und das würden sozusagen diese zweite Extremposition, die sagen, ist massiv überbewertet, die würden das verneinen. Die würden sagen, vielleicht noch nicht, ist er noch nicht mal in den Top 50 oder Top 100 drin oder so. Ich sehe ihn schon als einen, der, da kann man sich ein bisschen drüber streiten, ob er in der GOAT-Diskussion eine Rolle spielen sollte, aber der zumindest echt ein Gigant der Fußballgeschichte ist, aufgrund seiner Leistung und nicht nur, weil er schön anzusehen ist.
Okay. Das ist ziemlich interessant, weil du es jetzt ja auch schon, obwohl du ja, wie du ja schon selber gesagt hast, du warst ja gerade als Teenager ein absoluter Zidane-Fan, vielleicht sogar mehr Zidane-Fan als Fußball-Fan. Aber dieses Spannungsfeld, was Zidane aufmacht in dieser GOAT-Diskussion, ist ja so groß wie bei keinem anderen, über den wir bisher geredet haben. Lukas, wir haben ja damals vor allem angefangen, zusammen einen Podcast zu machen, weil David und ich diese GOAT-Debatte machen wollten und du ja ein unglaubliches Wissen durch die Fußballhistorie hast, weil du ja von unglaublich vielen Fußballern halt den kompletten Werdegang in einer bestimmten Art und Weise nachzeichnen kannst. Wie würdest du, oder was ist so der früheste Zidane, den du kennst, und wie würdest du sagen, war sein Spiel damals, weil, eben habe ich ja auch schon erwähnt, ist er ja im Gegensatz zu den anderen erst relativ spät auch wirklich dann europäisch groß rausgekommen. Also was war der junge Zidane so für ein Spieler?
Ja, also der früheste, den ich wirklich gut kenne, und ne, da relativiert sich jetzt auch die Lobeshymnen auf mich, ist der Juventus Zidane. Also ich kann relativ wenig zum Bordeaux oder gar Zidane sagen, aber wenn wir über wirklich Zidans historischen Status reden, dann geht's auch mit der Juventus-Phase los. Das davor ist dann irgendwie der Weg zur Weltspitze, aber sozusagen das Hauptwerk von Sinne, den Zidane, denke ich, geht bei der Juventus-Phase los. Und ich würde sagen, dass Zidane schon ein Spieler ist, der stilistisch über den Lauf seiner Karriere ziemlich gleichbleibend war. Also wo wir zum Beispiel bei Maradona ja über doch starke Veränderungen vom jungen Maradona zum Hauptwerk Maradona, oder wollen wir mal nicht über den Spätwerk Maradona sprechen, diagnostiziert haben, würde ich sagen, dass bei Zidane der Spielstil ungefähr gleich geblieben ist.
Das deckt sich auch so mit meinen Beobachtungen. Also ich habe sowohl nochmal was von der WM 2006 geguckt, einfach weil das dann auch für mich so ein bisschen Nostalgie bedeutet hat, als auch eben vom jüngeren Zidane, also von der WM 98. Und die beiden Spieler nehmen sich eigentlich nicht so viel. Also ich hätte erwartet, dass Zidane Spiel besteht für mich oft viel irgendwie aus dem Behaupten von Bällen und aus dem Antreiben von Angriffen. Und ich hätte irgendwie ein bisschen mehr erwartet, dass Zidane sich vielleicht noch mehr aus Behaupten von Bällen beschränkt. Aber das war irgendwie überhaupt nicht der Fall. Also er hat immer noch super viele Angriffe mit seiner Dynamik angetrieben. Und das sah eigentlich auch noch genauso aus wie 8 Jahre vorher. Also da scheint er ziemlich gleich geblieben zu sein.
Ja, klar, er verliert körperlich irgendwann natürlich ein Stück weit Dynamik. Da können wir vielleicht so ab 2-4 so ungefähr drüber reden, 2-3, 2-4. Aber grundsätzlich würde ich auch sagen, dass was Zidane im Positiven auszeichnet, ist aus meiner Sicht, dass Zidane ein absolutes Paradebeispiel für so einen Unterschiedspieler ist, der letztendlich dafür da ist, Dynamiken zu kreieren, die auch festgefahrene Spiele verändern und letztendlich entscheiden können. Und Dynamiken kreieren heißt dann nicht notwendigerweise, dass er den Ball selber reinmacht, das heißt noch nicht mal notwendigerweise, dass er ein Tor vorbereitet, aber dass er entweder im zentralen Mittelfeld oder im offensiven Mittelfeld Bewegungen initiiert, Räume schafft, einfach festgefahrene Strukturen durchbricht, um letztendlich da Richtung Torchance zu arbeiten. Und das kann er sowohl durch Passspiel als auch durch Bewegung mit Ball, würde ich sagen. Und ich denke, eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist, um zu verstehen, warum Zidane trotz einiger Mankos, auf die wir sicherlich auch noch kommen werden, echt aus meiner Sicht ein ganz großer ist, ist, dass er in der Phase gespielt hat, das kann man eigentlich wirklich vom Anfang seiner Karriere bis zum Ende sagen, wo sich zwar fußballtaktisch auch Entwicklungen getan haben, aber die im Großen und Ganzen geprägt sind von einem relativ großen Stabilitätsfokus im Sinne von Mannschaften ohne Ball sind bis auf die paar offensiven Stars ein relativ tiefer, passiver Block. Und die paar Leute da vorne, die können mal im Großen und Ganzen selber gucken, wie sie daraus, wie sie dennoch Chancen kreieren können. Und bei so einem konservativen, statischen Herangehensweise an Fußball ist es in gewisser Weise nicht allzu wichtig, wie hoch die Erfolgsquote von einem Offensivspieler ist, solange er es überhaupt schafft. Also es ist egal, wenn der Ball fünfmal doof verloren geht, wenn beim sechsten Mal dafür entgegen aller Wahrscheinlichkeit, weil der Gegner doch ziemlich massiert steht, Gefahr entsteht, dann ist schon viel erreicht, weil wir sehen auch ganze Spiele, wo ziemlich wenig Gefahr entsteht. Und Zidane ist für mich in der Zeit von, sagen wir mal, zweite Hälfte 90er bis dann Mitte 2000er, ich kenne keinen anderen Spieler, der mit einer solchen Sicherheit im Spiel Situationen entstehen lässt, die wirklich gefährlich werden. Oder zumindest wirklich gefährlich werden könnten, wenn nicht Mitspieler was falsch gemacht hätten. Auch ein Totti, auch ein Ronaldo zum Beispiel, die haben natürlich auch alle diese Fähigkeit, aber wenn wirklich auch auf höchstem Niveau in der Zeit ist beide Mannschaften total verhakt sind und man denkt, jetzt niemand schafft irgendwas zu kreieren, Zidane schafft immer was zu kreieren.
Ja, das sehe ich auch so. Also es ist immer ein bisschen die Frage, welche Situation braucht Zidane, um genau das aufziehen zu können. Und du hast es schon angedeutet, also er kann es halt sowohl durch Dribblings als auch durch Pässe. Bei den Dribblings habe ich immer ein bisschen das Gefühl, also ich glaube, das ist auch einer der Kritikpunkte aus so der Analytics-Szene, dass sie da nicht das beste Bewegungsspiel hat und dass er auch beim Aufdrehen nicht immer so das beste Timing hat. Und da ist dann auch so ab und zu verpasst er irgendwie einen Moment zum Aufdrehen, aber sobald sie dann sich mit Ball drehen kann und aufs gegnerische Tor zu laufen kann und so ein, zwei Meter Platz hat, um Tempo aufzunehmen, wird es halt sofort gefährlich. Also das ist auf jeden Fall, das ist fast sicher, habe ich das Gefühl. Und dann vom Passspiel her schafft es auch, also so ein paar Weiterleitungen, die er gespielt hat, waren ziemlich verrückt. Was auch irgendwie nötig war, weil wie du gesagt hast, wurden zu der Zeit halt viele Unterzahlangriffe gefahren, wo man dann so mit drei Leuten gegen fünf steht. Und Zidane war dann irgendwie fast der perfekte Spieler zu der Zeit, um halt trotzdem Gefahr entstehen zu lassen. Das war ziemlich beeindruckend.
Ja, ich glaube, ein Fehler, wenn man es denn als Fehler bezeichnen möchte, aber aus meiner Sicht ist es, glaube ich, ein Fehler, der, wie du sagtest, so Analytics-Scene, die dann sehr Zidane-kritisch ist zum Teil, ist so ein bisschen, dass sie den Durchschnitt der Zidane-Aktionen rechnen und korrekterweise feststellen, ja, der ist ja gar nicht so hoch. Der hat ja auch echt viele Sachen gemacht, die nicht nur nicht funktioniert haben, sondern auch offensichtlich nicht funktioniert haben können. Also wirklich schlampige Pässe, Dribblings ins Nichts, wo man denkt, wie kommt der Spieler darauf, genau das zu machen? Jedoch hat er gespielt in einer Zeit, wo letztendlich nicht der Durchschnitt so wichtig war, sondern eher der Peak der Aktionen sozusagen. Wenn er das im Spiel ein paar Mal irgendwie doof verbockt hat, dann ist das immer noch okay, wenn dabei irgendwie die eine oder die zwei Aktionen drin waren, die plötzlich den Gegner, von dem man nicht dachte, dass man ihn weit aufreißen könnte, dann eben doch weit aufgerissen haben.
Zumal, wenn er den Ball verliert, stehen halt noch acht Leute hinter ihm, ja, weil die halt zu zweit angegriffen haben meistens. Also das Risiko ist halt, also es ist mit einkalkuliert, dass da eben viel Ausschuss dabei ist. Gleichzeitig hatte ich aber auch das Gefühl, dass seine Erfolgsquote halt noch deutlich höher war als die von allen anderen. Und wie du halt sagst, der Output, also wenn beispielsweise bei Italien Del Piero den Ball bekommt, an der Mittellinie, dann hatte man nicht unbedingt das Gefühl, dass es gleich passieren könnte, dass er irgendwie die 30 Meter bis zum 16 alleine hinlegt. Bei Zidane war das immer so ein bisschen eine Möglichkeit. Von dem her hätte das eigentlich kaum besser sein kann. Also ja, das spricht auf jeden Fall für ihn.
Ich hätte, also mich interessiert vor allem diese Spanne auch. Du, also Lukas, du hast ja eben zum Beispiel gesagt, so das, worüber wir jetzt reden bei Zidane, beginnt eigentlich ja erst irgendwie 1996 mit Juventus. Und es gab ja diese ganze Phase davor zwischen, also über Cannes und Bordeaux, in der Zidane über, ja dann auch unterm Strich 8 Jahre gebraucht hat, um an diesen Punkt zu kommen. Also wenn man mal überlegt, der war 16, als er sein Profidebüt gegeben hat, brauchte dann aber auch erstmal 2 Saisons, um überhaupt sich irgendwo mal festzuspielen. Das ist so für einen vermeintlich besten oder einer der besten Fußballer der Zeiten schon eine gewisse Dauer, die er da einfach für sich irgendwie benötigt hat. Ich fand ganz interessant, das, was ich gelesen habe, war, dass er in dieser Zeit in Frankreich ganz am Anfang vor allem ein linker Mittelfeldspieler war. Also nicht irgendwie als Zehner oder sowas eingesetzt wurde. Das war für mich irgendwie ziemlich erstaunlich, weil ich sie dann nur als Zehner im Kopf habe. Also der war für mich halt immer so Eleganz, das als allererstes, und dann eben effektiv und technisch halt einfach saustark. Denkst du oder denkt ihr, dass, wenn sie dann nie Zehner geworden wäre, also er einfach auf einer anderen Position, vielleicht auf diesem linken Flügel für immer geblieben wäre, denkt ihr, dass er trotzdem ein so guter Spieler hätte werden können, oder war sie dann eben halt auch stark abhängig davon, dass er diese Paraderolle spielen konnte?
Einmal würde ich sagen, dass aus meiner Sicht, also auch der späte Zidane sogar, schon noch häufig diesen Linksdrall hatte. Mhm. Also er wurde häufig als, sagen wir mal, linker Zehner aufgestellt, also linkes offensives Mittelfeld. Also ganz verloren hat er das nie. Was er nicht mehr war, war irgendwie linker Flügelspieler, gerade Flügelspieler in einem klassischen Sinne, nach dem Motto Flankmal oder sowas. Sondern ja, es war schon definitiv ein Spieler im linken Mittelfeld, der jedoch Richtung Zentrum strebte, immer mit seinen Aktionen. Also ganz abgelegt hat er das, so würde ich sagen, nicht mehr. Also gar nicht, aber ja, ich glaube schon, dass die Art von Aktionen, die ihn so stark gemacht haben, dass die nochmal deutlich schwieriger zu machen sind, wenn du eine Auslinie als Begrenzungslinie hinter dir hast. Anmerkung noch von meiner Seite, eine These, von der ich nicht weiß, ob sie stimmt, zu seiner Zeit in Frankreich und dazu, dass er so lange gebraucht hat, um wirklich in der Weltspitze einzuschlagen. Es gibt 2 Möglichkeiten, denke ich, warum das so war. Entweder weil er nicht so gut war davor, oder weil er eigentlich schon so gut war, aber das nicht richtig erkannt wurde. Ich weiß nicht, was von beiden stimmt, aber hier zumindest mal ein Grund zu glauben, dass es nicht offensichtlich nur daran liegt, dass er nicht so gut war. Nämlich, dass er von allen Offensivspielern, die wir jemals besprochen haben, und ich glaube, ich nehme nicht zu viel vorweg, wenn ich sage, die wir jemals besprechen werden, der einzige ist, der weder massenhaft Tore selber schießt, noch massenhaft Assists selber gibt. Zidane hat auch mal ein Jahr gehabt, wo er in Italien der beste Assist-Provider war, aber das war mal ein Jahr, und im Großen und Ganzen sind seine Assist-Zahlen auch nicht so krass, wie man sich's vielleicht denken könnte. Und seine Tor-Zahlen sind es schon gar nicht, auf alle Fälle deutlich geringer, als man vielleicht denken würde, wenn man nur an WM-Finale 98 und dann noch WM 2006 und das Spiel gegen Leverkusen denkt. Und als ein Spieler mit einem solchen Profil ist er halt der einzige, denke ich, der auch mal übersehen werden kann, trotz höchster Qualität. Weil Tore und Assists, das begreift letztendlich jeder, und dass das dann sehr schnell auch in der Weltspitze der größten Vereine landet, ist klar. Aber ein Spieler, der das weniger tut, muss auch Glück haben, um in seinem vollen Potenzial erkannt zu werden. Also kann auch sein, dass er tatsächlich einfach länger gebraucht hat, aber ich wäre mir zumindest nicht sicher, ob es nicht auch ein Fall ist von, wurde einfach ein Stück weit übersehen und der wäre auch 2 Jahre vorher bei Juventus schon eingeschlagen.
Und ich könnte mir auch vorstellen, dass halt Trainer, die so einen Stabilitätsfokus fahren, einfach nicht so sehr auf einen jungen Typen stehen, der viele spektakuläre Dinge macht, aber vielleicht so die sicheren Sachen ein bisschen vernachlässigt. Gegen den Ball war sie dann jetzt auch nicht immer so aktiv. Also so gerade nach Ballverlust, so wirklich nachgesetzt hat er eigentlich kaum. Und er konnte sich auch manchmal so ein bisschen aus Angriffen ausklinken. Also er war auch nicht Mr. Körpersprache. So, und vielleicht hat das auch noch mal ein bisschen mit reingespielt. Gleichzeitig, da reden wir bestimmt gleich auch nochmal drüber, hatte sie dann halt bei Turnieren einfach immer noch ein anderes Level, auf das er gekommen ist. Und deswegen ist auch so das Bild in der Öffentlichkeit vielleicht nochmal ein anderes von ihm. Aber vorher wollte ich nochmal darauf zurückkommen, auf dieses, dass er früher links auf dem Flügel gespielt hat. Also er spielt eigentlich, also halb links ist auf jeden Fall seine Seite, habe ich das Gefühl. Also auch später noch als Zehner. Er lässt sich da ja auch gerne fallen. Bei Frankreich war das auch immer gut eingebunden, weil dann der linke Achter, linke Sechser dann oft aufrückt und sie dann eben ein bisschen Platz gibt. Sie dann kann eben, gerade wenn der Block dann, also der gegnerische Block ein bisschen tiefer ist, findet er da hinten Räume, wo er Tempo aufnehmen kann und gleichzeitig das Spiel ein bisschen aufziehen kann, weil auch seine Pässe, also die Range von seinen Pässen ist extrem beeindruckend. Also ich finde auch, da ist er sehr erfolgsstabil, gerade bei so langen Bällen, die eigentlich, wo du keinen wirklichen Winkel hast, um den an den Mann zu bringen, schafft er es dann, den immer so zu spielen, dass er dann genau hinter seinem Gegenspieler runterfällt. Das ist ziemlich beeindruckend. Und Zidane war auch einfach extrem schnell. Also ich finde, das war mir gar nicht so bewusst, aber selbst der späte Zidane war schon nicht langsam und der frühe war noch mal schneller, sodass er sich auch in 1 gegen 1 Situationen am Flügel konnte er sich extrem gut behaupten. Er konnte auch gut die Tiefe attackieren. Also ich fand auch ohne Ball so Tiefenläufe hatte Zidane eigentlich ziemlich gut drauf. Und es gibt bei der EM 2000 gibt's auch so einen Dribbling, wo er halt gegen Pep Guardiola dribbelt und ihm quasi auf 20 Metern 3 Meter abnimmt oder so. Also er steht erstmal vor Pep und Pep und umkurvt ihn eigentlich nur und Pep kommt überhaupt nicht hinterher. Also man muss auch sagen, Guardiola war ziemlich langsam. Ja. Das ist halt so das Äquivalent zu Busquets, aber das war trotzdem, also das sah nicht schön aus für Pep, sagen wir es so.
Ist tatsächlich auch was heute viel vergessen wird, aber von zeitgenössischen Kommentatoren stärker hervorgehoben wurde, dass es halt ein Spieler ist, der bestimmte Eigenschaften, die man so mit dem klassischen knapp über 1,70 Meter großen, nicht allzu schnellen Zehner verbindet, nur eben in einem Körper, ich habe irgendwo mal gelesen, of a rugby forward, ein Typen, der halt, was ist er, 1,85, 1,86 oder so, wiegt wahrscheinlich auch 80 Kilo und kann halt gewisse, auch kleinräumige Dinge tun, die eigentlich ein Spieler mit seiner Physis nicht tun kann.
Und gleichzeitig versteht das halt auch, seine Physis extrem gut einzusetzen. Also wenn Zidane den Ball behaupten will, also sich quasi darauf einlässt, den Ball erstmal nur zu kontrollieren und sich nicht direkt zu drehen und so, dann kommt er auch kein Gegenspieler an den Ball. Er hat ja gleichzeitig auch so extrem lange Gräten, mit denen er dann den Ball gut vom Gegner weghalten kann. Und daraus kann er sich dann erstmal auch ziemlich gut drehen, also und dann doch noch Tempo aufnehmen. Gleichzeitig ist das aber auch immer für sein Team so eine sehr sichere Option. Ja, wir spielen Zidane einfach in den Fuß und der hält den dann erstmal und dann können wir vielleicht noch aufrücken. Ja. Also er schafft es halt, beides gut zu verbinden. Ich finde, Lukas, findest du, Zidane kann auch stachsig aussehen? Weil ich finde, wenn Zidane einen schlechten Tag hat und so, dann verspringt so, also das lag da wahrscheinlich nur am Rasen, dass der Rasen irgendwie Löcher hatte oder so, aber wenn ihn dann so ein Ball verspringt, dann wandelt sich das halt auch schnell irgendwie in sowas leicht Stachsiges. Also grundsätzlich ist Zidane einer der elegantesten Fußballer, die ich je gesehen habe, so keine Frage. Aber irgendwie bei so Aktionen, die schlecht aussehen, sehen die bei ihm vielleicht noch mal ein bisschen schlechter aus, habe ich das Gefühl.
Ich weiß, was du meinst. Ich finde, dass er der Einzige ist, der Starksichtigkeit auch elegant aussehen kann. Aber ändert nichts daran, dass ihn der Ball verspringt. Ja, ich weiß, was du meinst. Bei Zidane ist es eh so eine Sache, wird oft gesagt, ja, eine perfekte erste Ballannahme, erster Ballkontakt. Würde ich so nicht unbedingt sagen. Das ist jemand, der immer wieder gut dafür war, dass ihm Bälle auch hart verspringen und sowas. Nur gleichzeitig kann er eben auch erste Ballkontakte produzieren, die so eigentlich keiner produzieren kann, also positiv jetzt gesagt, weil ihnen wirklich die schwierigsten Bälle am Fuß kleben und der erste Kontakt gar nicht, das ist auch was Typisches für sie dann, dass der erste Kontakt oft gar nicht nur ein Kontrollkontakt ist, sondern schon gleich ein produktiver Kontakt, der den Ball entweder sogar zu einem Mitspieler weiterleitet oder selber sich in den Raum legt oder ihn irgendwie über den Kopf hebt, um ankommenden Gegenspieler zu entkommen, etc. pp. Gleichzeitig wenn man sich Highlights-Videos davon anguckt, denkt man, ja, das hat er offensichtlich die ganze Zeit gemacht. Nee, der hat da auch in solchen Aktionen hat er einen ganzen, relativ großen Spielraum drin gehabt. Und da waren auch Sachen dabei, wo ihm der Ball stark versprungen ist, wo er irgendwie überambitioniert war mit seinem ersten Ballkontakt, wo er gleich was Besonderes machen würde und es so gar nicht geklappt hat. Und ja, das an schlechten Tagen natürlich häufiger, das macht sie zu schlechten Tagen, aber auch an guten Tagen war er nicht frei von sowas. Das, also dieses Bild des technisch irgendwie komplett sauberen, perfekten Spielers, das stimmt so nicht ganz, nur die Ausschläge nach oben waren halt so unglaublich gut und unerreicht. Und in seiner Zeit war das Wichtigere, als dass es jedes Mal klappt. Klar, wäre noch besser gewesen, wenn es jedes Mal geklappt hätte, aber angesichts der Tatsache, dass sonst niemand im Weltfußball solche irgendwie Aktionen überhaupt hinbekommen hätte, zumindest nicht in Ansatzweise dieser Regelmäßigkeit, sozusagen der Ausschlag nach oben viel wertvoller als irgendwie der Durchschnitt seiner Aktionen.
David, du bist eben schon mal kurz auf diesen Turnieraspekt eingegangen. Wir hatten ja vor 2 Folgen mit Maradona so quasi das Paradebeispiel eines Fußballers, dessen Legende maßgeblich von großen Turnieren lebt bis heute. Wie würdet ihr das einschätzen? Ist es bei Zidane? Also haben wir bei Zidane und gerade halt auch in der Erinnerung und in der Nostalgie, die mit ihm verbunden ist, ein Unterschied zwischen demjenigen, der bei Juventus und Real Madrid gespielt hat und demjenigen, der halt mit Frankreich Turniere gespielt hat und erstmals Weltmeister im eigenen Land geworden ist? Oder ja, wie seht ihr das? Ist das da bei ihm nicht so ein erheblicher Unterschied?
Also ich kann da nicht ganz so viel dazu sagen, weil natürlich, wenn man sich jetzt so Spiele im Nachhinein von Zidane anguckt, dann schaue ich mir halt auch die guten Spiele von ihm an. Aber allein so seine Statistik und Scorerwerte suggerieren das ja schon so ein bisschen, dass er eben nicht immer dieser super dominante Spieler war. Und auf der anderen Seite wird Zidane auf jeden Fall auch deswegen so noch ein bisschen höher gehoben, weil er halt auf der allergrößten Bühne es immer noch geschafft hat, eine Schippe draufzulegen. Also so seine Leistung bei Turnieren fand ich schon echt beeindruckend.
Ja. Kurzer statistischer Hintergrund, um nur mal ganz platt auf seine Tore zu gucken, auch wenn das nicht das Zentrale an Sinne, den sie dann ist. Im Verein hat er so ungefähr eine Torquote von 1 zu 5, oder etwas weniger sogar, also etwas höhere Quote, also zwischen 1,5 und 1,6. Und im Nationalmannschaft zwischen 1 zu 3 und 1 zu 4, also einem Tor in 3 bis 4 Spielen. Also trifft in der Nationalmannschaft viel regelmäßiger als im Verein. Und da spielen tatsächlich große Turniere auch eine entscheidende Rolle mit. Ich würde sagen, dass in der öffentlichen Wahrnehmung wahrscheinlich 98 und 2006 sogar die dominierenden Turniererinnerungen an Zidane sind. Ich würde sagen, er hat ein von vorne bis hinten überragendes Turnier gespielt und das war die Europameisterschaft 2000. Wenn man irgendwie sagt, okay, ich will Peak Zidane erleben, dann würde ich dahin zeigen. Auch wenn ich selber die Spiele länger nicht mehr geguckt habe, aber auch als ich sie mal gerewatcht habe, blieb bei mir der Eindruck, ja, das ist tatsächlich eines der großen, dominanten Fußballturniere der Fußballgeschichte.
Die sahen ganz gut aus.
Ja, war schon ganz ordentlich, oder?
Ja, war okay.
Ja. und 98 und 2006 jedoch würde ich ein bisschen mit Einschränkungen sagen, ja, das natürlich, da waren sehr starke Sachen dabei. 98 hat er einmal die Rotsperre, ja, die drin ist, die das dafür sorgt, dass er, glaube ich, das Achtelfinale verpasst und offensichtlich dann Teile des letzten Gruppenspiels. Ich finde, er hat ein sehr starkes Viertelfinale gegen Italien, aber das hat von euch auch gerade jemand geguckt, also widersprecht mir da bitte, wenn ihr das anders seht. Nicht, weil ja, er am gut. Ende... Es geht doch 0-0 aus, oder?
Ja, 0-0, aber also Zidane legt so ein, zwei gute Dinge auf, hat auch selber irgendwie gute Abschlüsse und Frankreich hätte auf jeden Fall 2-0 gewinnen können.
Ja, das war für mich, ich habe im Hinterkopf dieses Spiel zum Beispiel als ein Beispiel dafür, Duell auf allerhöchstem Niveau, Frankreich gegen Italien damals waren, also mein Gott, was für Namen auf dem Platz, zwei totale Schwergewichte und ein Spiel Italien offensichtlich mit irgendwie auch sehr starker Defensive, wo allerdings sie dann, auch wenn er am Ende weder ein Tor vorlegt, noch ein Tor selber schießt, jedoch immer der Spieler ist, der den Unterschied machen kann. Und zwar vor allen anderen Spielern auf dem Platz. Und da liefen nur wirklich einige rum, die auch mit großem Namen gesegnet waren. Dann wiederum etwas irgendwie noch unauffälligeres Halbfinale, dann natürlich das große Finale, wobei auch da die Tore halt das Zentrale sind. Und 2-6 habe ich vor relativ kurzer Zeit mir nochmal selber auch komplett angeguckt. Das Spiel gegen Brasilien ist natürlich überragend, aber ansonsten fand ich das Turnier, also erst am Ende bei meinem Team des Turniers in der ersten Elf gelandet, aber nicht Spieler des Turniers und auch habe auch ein bisschen überlegt mal, ob eher Riquelme als er in die erste Elf sollte. Also es war jetzt ein gutes Turnier, auch ein echt gutes Turnier, aber jetzt keins, wo ich sagen würde, oh, das war jetzt, dann nehme ich jetzt mal sogar das tragische Ende einfach völlig raus. Auch ohne das würde ich sagen, war es jetzt kein Turnier, was jetzt wirklich geeignet ist zu sagen, ja, aufgrund dieses Turnieres ist er jetzt irgendwie in den allerersten Reihen vorne historisch mit dabei.
Wir sind ja jetzt auch schon so ein bisschen, also wir gehen ja schon ein bisschen Richtung Einordnung. Wenn ich mir jetzt so überlege, Zidane so in der Goat-Debatte, ich glaube, für mich wäre wahrscheinlich auch, ich lege das jetzt einfach mal so vor, wahrscheinlich unter den Top 10. Mir ist eben der Gedanke gekommen, weil wir jetzt auch schon so einzelne Spiele in den Turnieren angesprochen haben, wenn, sagen wir, man könnte bei allen Goat-Kandidaten 2 Spiele nehmen und die einfach aus der Karriere streichen. Wäre Zidans Goat-Status oder allgemein der Status seiner Karriere davon am stärksten betroffen? Also kann das sein? Weil wenn ich mir zum Beispiel jetzt Messi überlege, über den wir ja noch nicht gesprochen haben.
Also aber wenn wir da positive Spiele rausstreichen, ne?
Genau. Wenn wir da so Messi, 2 Spiele von Messi rausstreichen, fallen mir immer noch 35 andere ein, so gefühlt. Und weil Zidane ja noch ein bisschen mehr von diesen ganz großen Bühnen abhängig war, wäre er davon stärker betroffen?
Ja, ich denke schon. Ich denke, wenn du Maradona das
Viertelfinale 86
wegstreichst, dann hat er auch ein Problem. Bei allem, was tollen Leistungen, die er auch für Napoli in den wichtigsten Jahren gespielt hat. Aber ja, ich denke, also in der öffentlichen Wahrnehmung wird sich definitiv viel ändern, wenn, sagen wir, WM-Finale 98 und Champions League-Finale 2002 rausfallen würde.
Das ist ein ziemlich interessanter Gedanke. Also müsste man, könnte man vielleicht auch nochmal gerade in der Reihe, die wir da aufgemacht haben, drüber nachdenken. Lukas, ganz am Anfang, als wir diese Goat-Debatte, diese große Schublade aufgemacht haben, hattest du ja gesagt, dass du in diesen Überlegungen immer stark darin unterscheidest, suchen wir nach dem besten Spieler aller Zeiten gemessen auf die Konstanz über eine Karriere oder suchen wir nach dem besten Spieler aller Zeiten, der an einem bestimmten Punkt seines fußballerischen Wirkens so ein unglaublich hohes Niveau erreicht hat, dass er der beste Fußballer aller Zeiten ist. Wie würdest du aus diesen beiden Brillen betrachtet Zidane bewerten?
Ich denke, Zidane wird höher bewertet oder würde höher bewertet werden, wenn man sich den Peak anguckt und dann meinetwegen Euro 2000 oder Jahre 2000 bis 2002 oder sowas rausnimmt. Dann glaube ich nicht, dass er dann der Goat wäre. Ich sehe auch andere da nochmal vom Peak drüber, auch ein paar andere Leute. Aber ich glaube, die Bewertung schmeichelt ihm eher als die Konstanzbewertung. Zum Beispiel, ich gucke mich ja aktuell durch die Mid-2000er retrospektiv nochmal durch die Fußballgeschichte, so auf dem Weg zurück in die Vergangenheit und bin aktuell bei 2004, 2005, habe da jetzt auch schon 2 Zidane-Spiele geguckt, habe gestern Abend noch ein Spiel von Euro 2004 geguckt, um da nochmal informiert zu sein, nämlich das gegen England von Frankreich. Habe ihn dann offensichtlich 2005, 2006 gesehen und bei der WM 2006. Und in der ganzen Zeit ist er jetzt, okay, bei der WM 2006 kommt er bei mir in die erste Elf des Teams des Turniers, aber zum Beispiel 2005, 2006 sitzt er auch noch nicht mal auf der Bank des Teams der Saison. Und eigentlich war es auch noch nicht mal knapp. Also es ist jetzt nicht so, dass zum Beispiel Zidans Alterswerk so stark war, dass man sagen würde, ja, der war da genauso stark wie bei der WM 2006 oder so. Das war schon eine echte Überraschung, dass der nochmal wirklich in die Weltelite da zurückgekehrt ist, weil 2005, 2006 und die ersten Eindrücke gehen in die Richtung, dass es auch schon 2004, 2005 so war, war er immer noch ein besonderer Spieler. Wenn man den gesehen hat, waren da immer noch Dinge dabei, wo man dachte, ja, das macht so kein anderer. Aber das Gesamtpaket war dann doch nicht mehr so stark, dass ich sagen würde, der gehört zur Weltelite. Gut, das sind jetzt nur die letzten Jahre seiner Karriere, aber gegeben, dass er ja auch, wie schon gesagt wurde, nicht unbedingt der Frühstarter war, schmilzt der Raum, auf den wir dann gucken, wo wir sagen, ja, da war er entweder der beste Spieler der Welt oder unter den allerbesten Spielern der Welt, doch auf, gerade verglichen mit diesen astronomischen Standards, die jetzt eben, ne, die modernen Goats abgeliefert haben, doch ziemlich zusammen.
Ja, kann ich verstehen. Also ich hätte das tatsächlich auch ähnlich jetzt einfach mal so aus meiner Perspektive eingeschätzt, wenn wir halt drauf gucken. Also wie du auch schon gesagt hast, ich habe halt bis auf diesen Highlight-Zidane, der ja irgendwie so 96 angefangen hat, nicht viel gesehen von dem, was vorher war. Und auch, also ich muss sagen, da hatten wir ja ganz am Anfang dieser Folge drüber gesprochen, meine Kernerfahrungen mit Zidane sind halt eben diese WM 2006, das ist das, was mir im Kopf geblieben ist. Und da ist Zidane der ist für 34 Jahre ein unglaublich guter Fußballer, keine Frage, aber er ist natürlich irgendwie dann auch nicht mehr das, was wir jetzt als GOAT bezeichnen würden. Trotzdem ist er halt in diesem Raum, den wir uns angucken, ein unglaublich begnadeter, eleganter, sehr schöner Fußballer. So vom Spielstil, David, würdest du moderne Pendants sehen, also Spieler, die jetzt aktuell vielleicht zu sehr guten Fußballern oder vielleicht auch zu nicht so guten Fußballern zählen, die halt ähnlich sind wie Zinedine dann?
Ja, ich fand es aber ein bisschen schwieriger, als ich gedacht hätte, weil dann der Unterschied, also ich meine, Zidane ist jetzt von der Zeit, in der er spielt, her nicht mehr so weit von der Moderne entfernt. Und dann dachte ich, da findet man ja leicht viele Pendants. Aber der Sprung vom Fußball der Mid-2000er eben in den modernen Fußball ist dann, wie bekannt ist, eben enorm. dementsprechend ist es gar nicht so leicht, so ein komplettes Pendant zu finden. Und auch die Rolle von Zidane heutzutage ist schwierig, also sich das vorzustellen, dass jemand genau das spielt, was er spielt. Also ich glaube, jemand, den man mit Zidane vergleichen kann, ist meiner Meinung nach Mesut Özil. Und auch Özil hatte gegen Ende seiner Karriere ja schon Probleme damit, dass er kein allzu guter Pressing-Zehner ist. Und also ich finde, die beiden vereint so einiges. Ich könnte mir Zidane heute aber auch als Stürmer vorstellen, eigentlich ganz gut. Da war ich gespannt, was Lukas dazu denkt.
Ein nicht so torgefährlicher Stürmer, meinst du? Also eher eine weiterleitende falsche 9 oder sowas?
Also ich dachte so eine 9,5er Rolle. Mhm. Wo er vielleicht dann so ein paar Leute um ihn rum hat, die tief attackieren. Aber gleichzeitig fand ich ihn halt auch, im letzten Drittel ist Zidane ja schon stark. Und er hatte ja auch viele spektakuläre Abschlüsse in seiner Karriere dabei. Also er kann schon Tore schießen. Ja. Und er ist kopfballstark, er ist ziemlich groß. Er kann Bälle behaupten. Also reden wir nicht eigentlich von einem kompletten Neuner heutzutage?
Naja, er hat halt tatsächlich jetzt statistisch nie, auch für seine Position, nie so krass das Auge fürs Tor gehabt. Ne? Das,
aber er hat ja auch nicht vorne drin gespielt. Er hat ja noch von Henri und Co.
versucht. Ja, stimmt natürlich. Ich finde es tatsächlich ultra schwer, mir Zidane heute vorzustellen. Also wie gerade eben schon angesprochen, eigentlich ist er ja seine Karriere nicht so lange her, aber der Fußball hat sich erheblich verändert. Und ich weiß echt nicht, wie ein unveränderter Zidane heute im internationalen Spitzenfußball klarkommen würde oder ob er einfach überhaupt nicht klarkommen würde, weil du hast da hinter dir diese sehr starke Absicherung und dann geht's letztendlich darum, auch auf allerhöchstem Niveau gegen wirklich fiese Verteidigung noch den Unterschied machen zu können. Und wie oft es dir misslingt, ist so halb egal, solange es dir irgendwann gelingt. ist halt im heutigen Fußball, wo irgendwie jeder angreift und jeder verteidigt, mal auf irgendwie übertrieben gesagt, und irgendwie Sicherheitsnetze hinter dir doch relativ rar gestreut sind oder ziemlich grobmaschig sind, um im Bild zu bleiben, für einen Spieler wie Zidane wäre das ein Riesenproblem. Diese Varianz, die er drin hat, die Fehlerquote, die er drin hat, glaube ich, würden ihm heute richtig teuer zu stehen kommen. Und für seine Zeit war es halt ein viel geringeres Problem als für die heutige. Für die heutige wäre es ein echtes Problem. Und stilistisch, da kommen wir so ein bisschen zu dieser wahnsinnigen Eleganz zurück. Ich kenne tatsächlich von den Bewegungsabläufen, von der Ballbehandlung und so, der Typ ist einmalig. Mir fällt kein anderer Fußballer ein, der auch nur ansatzweise ästhetisch, also ansatzweise vielleicht, aber der wirklich in einem stärkeren Maße ästhetisch größere Ähnlichkeiten hat mit Zidane. Ich finde, das macht ihn auch so schwer zu bewerten, ein Stück weit. In mancherlei Hinsicht steht der, was so sein Skillset angeht, echt für sich und alleine.
Aber das ist halt auch super interessant. Entschuldigung?
Nee, okay, nur ganz kurz. Ein moderner Spieler, moderner ein bisschen in Anführungsstrichen, ein Spieler, der zum modernen Fußball gehörig ist, auch wenn er vom Alter her sich mit Zidane sogar Teile der Karriere geteilt hat, der immer wieder auch ähnlich kritisiert wurde, wie Zidane heutzutage teilweise kritisiert wurde, ist Andres Iniesta. Auch
was soll ich sagen? Oh,
Mann. Technisch begnadeter, sogar auch halblinker Zehner, kann man sagen. Der wenig Tore schießt, außer in WM-Finals, und auch eine Gemeinsamkeit, und auch gar nicht so viel vorgelegt hat an Toren, der aber eben auch diese Fähigkeit hatte, auf allerhöchstem Niveau dennoch den Unterschied zu machen. Nur, dass der das auf eine deutlich sauberere Art gemacht hat, mit viel weniger Ausschuss als Zidane, dafür vielleicht aber auch nicht mit den Peaks nach oben, würde ich sagen, waren in Zidans Fall höher als bei Iniesta. Außerdem hat Zidane zwei Tore im WM-Finale gemacht. Drei mit dem Elfmeter zusammen und Iniesta nur eins.
Aber ich finde, was beide eint, ist, dass sie ihre Schritte so perfekt setzen. Also da hatte ich bei Zidane, also Zidane ist ja ein extrem guter Dribbler, gleichzeitig macht Zidane nicht super viele kleine Schritte. Oder er hat nicht diese Frequenz, die auch Ronaldo hat, der ja auch ein bisschen größer ist. Die der einfach wegen seines Tempos hatte. Zidane schafft es aber perfekt, seine Gegner so zu verladen, auch mit ganz unscheinbaren Finden. Also klar, Zidane ist natürlich spektakulärer. Er hat auch einen der besten Übersteiger aller Zeiten, habe ich das Gefühl. Aber so Iniesta in größer, wenn Iniesta immer noch so dribbeln könnte, wäre das, glaube ich, also würden sich beide ziemlich ähneln. Und dann vielleicht noch so eine Prise Kevin De Bruyne für diese ganz spektakulären Sachen. Und dann käme man vielleicht an ihn ran. Aber Kevin De Bruyne halt von halb links, nicht von halb rechts.
Ja.
Es ist halt einfach super interessant, finde ich, weil Zidane, das hatten wir irgendwie auch schon von Anfang an klar, in der Diskussion, die wir führen, recht einzigartig ist in dieser GOAT-Reihe. Aber eben auch als Spieler ziemlich einzigartig war. Ich glaube, wir hatten bei keinem der Kandidaten bisher so große Probleme, uns ihn im heutigen Fußball vorzustellen oder uns irgendwelche Pendants einfallen zu lassen oder Hybridvarianten. Nichtsdestotrotz.
Ich habe auch noch einen.
Ja, sag. Ich
kurz. Den haben wir natürlich alle übersehen, ja.
Absolut. Und zwar,
Kevin Prinz Boateng in der Relegation für Hertha gegen Hamburg. Weil Kevin Prinz Boateng hat einen astreinen Kreisliga-Zehner gegeben. Und das war so, also als ich dann Frankreich gegen Brasilien 2006 gesehen hatte, da hatte Zidane schon ein bisschen Ähnlichkeiten zu Boateng. Also auch so rum, ne? Also Zidane hat so gespielt wie Boateng, nicht andersrum.
Also war Zidane in deiner Wahrnehmung auch ein astreiner Kreisliga-Zehner?
Er hatte
Momente.
Also du legst wieder Sachen in den Mund, die ich jetzt so nicht behaupten würde. Nee, aber also man kennt ja dieses Klischee, also Boateng hat dann halt seine Gegner so auf dem Bierdeckel ausgespielt, hat halt seinen Körper reingestellt, kriegt den Ball, dreht sich nicht mehr, sondern verteilt ihn einfach nach außen. Und Zidane kann auch, also das haben wir ja schon angesprochen, Zidane kann es extrem gut so, halt seinen Körper reinzustellen, den Gegner nicht rankommen zu lassen und dann den Ball zu verteilen. Also so alles, was Zidane an Dribblings hatte, hatte Boateng natürlich nicht. Aber trotzdem, also Boateng hat so eine Zehnerrolle gespielt, wie es sie eigentlich nicht mehr gibt heutzutage. Wie sie halt Felix Magath dem dann mal kurz erlaubt hat für zwei Spiele. Oder Boateng durfte sich das, glaube ich, sogar aussuchen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das war dann ein bisschen ähnlich.
Tatsächlich ist es, ein Gedanke, den ich zu Zidane immer wieder hatte, war, dass die Genialität von Zinedine Zidane zu einem erheblichen Teil darauf beruht, dass er sich entweder weniger Touches gönnt, als jeder andere Spieler das tut, oder mehr in Aktionen. Also wenn man mit modernem Auge drauf guckt und irgendwie eine Aktion von ihm kommen sieht, dann hat man immer die Erwartung, okay, der wird sich jetzt irgendwie so viele Ballkontakte nehmen. Irgendwie ganz oft sind zum Beispiel zwei, ne? Also im modernen Fußball der annehmende Ballkontakt und dann der weiterverarbeitende Ballkontakt. Und Zidane macht enorm häufig entweder weniger, irgendwelche verrückten One-Touch-Weiterleitungen, die dann manchmal nicht funktionieren, aber manchmal auch fantastisch gut funktionieren und dann das Spiel auf den Kopf stellen, die neue Dynamiken wirklich aus dem Nichts kreieren, oder nimmt sich halt deutlich mehr Touches und hält den Ball sehr lange, bewegt sich teilweise in Räume, wo man heutzutage denken würde, komische Räume auf alle Fälle. Und im modernen Fußball ist es halt von dir verlangt heute, dass du in den allermeisten Fällen exakt die standardmoderne Anforderungen an Ballkontakten dir nimmst. Okay, wenn du es erfolgsstabil irgendwie schaffst, weniger zu machen, dann okay, genial, toll. Aber typischerweise solltest du irgendwie nicht mehr, nicht weniger. Wenn du weniger machst, dann geht es so oft schief. Wenn du mehr machst, dann wirst du totgepresst. Und Zidane hat in der Zeit gespielt, wo es, wenn er es so macht wie er, es okay war, sowohl weniger als auch mehr zu nehmen. Im modernen Fußball kommst du damit wahrscheinlich nicht mehr durch.
Ja, er war auch so ein Meister im Verzögern. Also dann hat er halt noch vier Ballkontakte genommen und auf einmal hatte der Linksverteidiger ihn hinterlaufen und er konnte ihn dann schicken. Was ja natürlich damals auch nötig war, weil, wie gesagt, man musste sein eigenes Team erstmal aufrücken lassen vom eigenen Strafraum. Und da stimme ich auf jeden Fall zu. Zidane hatte da natürlich auch einfach unheimlich viel Flair in seinen Aktionen. Also wer hatte den von Ronaldo, dem Brasilianer, den wir schon besprochen haben, Zidane und Cristiano Ronaldo, wer hat den besten Übersteiger?
ich würde wahrscheinlich sagen, der Original Ronaldo. Bei Zidane würde ich dann die Zidane-Drehung, die Zidane-Pirouette sagen. Okay, da ist er in a league of his own.
Aber ich fand fast, Zidane hatte den effektivsten. Also Cristiano ist für mich auf jeden Fall auch auf Platz 3, weil er die fast nur als Deko benutzt und irgendwie überhaupt nicht in einem relevanten Kontext einsetzt.
Oder als Hackenpass, wenn es aus.
aber Zidane, finde ich, hat die auch immer so gut eingebaut, dass ich halt auch zur Seite gegangen wäre, wenn er so seinen Übersteiger nach links geholt hat. Also so
Was hat Prince Boateng für einen Übersteiger?
Wie gesagt, er hat nur mit dem Rücken zum gegnerischen Tor gespielt. Ah, okay. Musste er gar nicht machen.
Okay. Naja, aber unterm Strich großes Spannungsfeld in fast allen Facetten von Zinedine Zidane. Wir müssen aber natürlich trotzdem jetzt noch drüber sprechen, wo sortieren wir ihn ein. Also wir reden bisher von dem erlesenen Kreis von Di Stefano, Pelé, Beckenbauer, Cruyff, Maradona und Ronaldo. Jetzt kommt sie dann noch mit in die Diskussion. Wie würdet ihr das jetzt mal so abschließend ranken?
Also ich finde es unheimlich schwer, ihn mit Ronaldo zu vergleichen, den wir ja, glaube ich, in der letzten Folge ganz unten einsortiert haben, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ich glaube aber, Ronaldo war im Peak vielleicht noch mal ein bisschen durchschlagskräftiger und hatte vielleicht auch noch länger so einen konstanten hohen Tor-Output. Deswegen würde ich, glaube ich, sie da noch ein bisschen unter Ronaldo sehen.
Also ich denke, hinsichtlich Durchschlagskraft und Tor-Output ist es doch fast keine Diskussion zwischen den beiden, oder? Also ich hätte jetzt gesagt, dass Ronaldo da klar die Nase vorn hat gegenüber Zidane. Das Schwierige ist halt eben
meine Begründung dann dafür, dass ich ihn höher einschätze. So.
Okay. Das Ding bei Zidane ist halt, es ist so super schwierig, weil er halt seine wesentlichen Eigenschaften, die für diese Diskussion halt irgendwie ja auch einen Case geben, sind halt andere als bei fast allen anderen. Das ist halt, also ich sehe die Schwierigkeit auf jeden Fall. Aber Lukas, was ist deine Meinung?
Also ich glaube, die einzige Diskussion, die man haben kann, ist die zwischen Ronaldo und Zidane am unteren Ende dieser GOAT-Reihe. Ich neige ein bisschen zu Zidane, weil bei Ronaldo natürlich nach den tatsächlich vermutlich auch mit der vielleicht der Ausnahme der Europameisterschaft 2000 ansonsten allem von Zidane überlegenen ersten Jahren von Ronaldo, also dem insbesondere dem Barcelona und dem ersten Inter-Jahr. Danach natürlich bei Ronaldo dann das Riesenkarriereloch aufklafft und ich seine WM 2002 zwar stark, also jetzt Ronaldo, über Zidans WM 2002 reden wir nicht, zwar stark, aber jetzt auch nicht so stark finden wie manche andere. Und danach ist dann, würde ich sagen, bei Ronaldo, ist nicht sofort die Karrierekurve wieder runtergegangen, da war noch mindestens eine starke Realsaison dabei, aber auch nicht viel mehr. Und Zidane kommt dann immerhin die WM 2006 nochmal dazu. Also auch wenn ich gerade eben gesagt habe, dass Zidans historischer Status mehr vom Peak als von der Konstanz lebt, würde ich sagen, knappe Sache, aber vielleicht gewinnt hier Zidane sogar gegen Ronaldo wiederum knapp aufgrund der Quantität der Leistung und nicht so sehr der Qualität der Leistung.
Oh, spannend, spannend, spannend. Ich fand aber Ronaldo 2006 gar nicht so schlecht, wie ich gedacht habe. Also ich meine das jetzt auch
fies. Kommt drauf an, was deine Erwartung war.
So schlecht, wie ich gedacht habe. Ja, also ich meine, er zieht ja da auch noch in dem Turnier an Gerd Müller damals noch vorbei, ne, glaube ich, als bester Torschütze bei einer WM aller Zeiten. Ja. Nee, aber also Brasilien, fand ich, war extrem abhängig davon, dass Ronaldo einen guten Tag hatte. Auch weil Ronaldinho ein sehr schlechtes, also nicht sein bestes Turnier spielt. Aber der Brasilianer, der am meisten Gefahr kreiert, ist auf jeden Fall Ronaldo. Und also Kaká fand ich ganz okay, aber wenn Ronaldo da nicht noch so ein paar Sachen aus dem Nichts heraufbeschworen hätte, hätte Brasilien gegen Frankreich da auch irgendwie überhaupt keine Chancen gehabt, hatte ich das Gefühl. Gleichzeitig würde mich auch mal deine Meinung interessieren, wie du das französische Team allgemein so 98, 2000 einschätzt, weil wenn man sich den Kader anschaut, das ist ein verdammt gutes Team. Also es gehört für dich so mit den Besten aller Zeiten, weil die Menge an Talent, die da drin steckt, ist schon atemberaubend eigentlich.
Muss ich ehrlich gesagt ein Stück weit passen. Ich habe sowohl 98 als 2000 vor diversen Jahren wirklich als ganze Spiele gesehen. Und um sie dann irgendwie, der Eindruck von sie dann selbst ist noch hinreichend klar. Der von der Qualität des Teams ist das schon nicht mehr ganz so klar. Also war ja auf alle Fälle
auch. Mir ging es vor allem um die Namen. Also das Zusammenspiel war jetzt okay, aber so von den Namen, so vom Klang her.
Ja, also krass, natürlich. Offensichtlich. ich meine, ich gucke mich gerade auf die 2000er. Mein Verdacht ist, dass ich am Ende der 2000er wahrscheinlich irgendwie Henri zum Spieler des Jahrzehnts ernenne, weil. Naja, oh, wow. Mischung aus Qualität und Quantität. Und wenn der Typ da schon mitspielt und nicht der Star der Mannschaft ist, dann weiß man so ungefähr, was die Stunde geschlagen hat. Und gerade so Leute wie Thuram fand ich zum Beispiel in seinen späteren Jahren nicht mehr so doll, aber als etwas jüngerer Spieler um die Jahrtausendwende herum. Oder auch so Leute wie Desailly. Also kurz gesagt, da war auch defensiv einfach so, so, so viel Qualität dabei. Nee, also von den Namen her ist das schon eine ziemlich verrückte Zusammenstellung.
98, Thuram war extrem stark, ja.
Aber wo wir ja gerade auch eh schon so in dieser 98er-Zeit sind und ja auch das Duell zwischen Ronaldo und Zidane eröffnet haben, es ist ja auch ganz interessant, wenn man sich anguckt, dass Zidane 98 eben Weltmeister geworden ist, den Ballon d'Or gewonnen hat. Gleichzeitig ist aber halt dieser Ronaldo, der nichtsdestotrotz Spieler des Turniers geworden ist. Und ich glaube, wir hatten ja auch ungefähr so um 98 herum den Peak von ihm ausgemacht. Jetzt wissen wir schon hinlänglich, dass Lukas saisontechnisch immer einen sehr guten Einblick hat. Was würdest du sagen, wer wäre für die Saison 1998, also so 97, 98, 99, wer von beiden ist in diesem Zeitraum der Bessere?
Ronaldo.
Ansage.
Ja, also das erste Interjahr ist schon richtig stark. Ich meine, 99 kommt dann ja die Verletzung schon. Und auch wird ja oft gesagt, dass so das Halbfinale gegen Niederlande 98 vielleicht sogar das letzte Spiel des wirklich in voller Stärke auflaufenden alten Ronaldo gewesen ist. Aber weil ich auch sagen, also ich habe sie dann ein bisschen später, dann um 2000 rum, auch noch stärker gesehen. Darum würde ich da Ronaldo sagen.
Alles klar.
Gibt es sonst noch jemanden so um 2006 rum, der ihm irgendwie das Wasser reichen kann? Wobei, ich glaube, die Frage hatten wir letztes Mal schon. Ne?
Um 2006 rum?
Ja.
Ach so, gegen Ende der Karriere.
Ja, oder was würdest du sagen, also wann wird so der Staffelstab dann übergeben an irgendwie Kaká und Cristiano Ronaldo vielleicht schon?
Ja, und vor allen Dingen an Ronaldinho halt, ne?
Ja.
So 2-3, 2-4.
Okay.
Ungefähr in dem Zeitraum. Kurze Anekdote noch zu Zidane und Ronaldo. Kommt in der aktuell laufenden Ronaldo-Doku, nur so mittelmäßig empfehlenswert insgesamt, aber teilweise cooles Bildmaterial, vor. Ronaldo erzählt, dass Zidane, den er vorher jetzt nicht persönlich kannte, halt nur irgendwie auf dem Fußballfeld, der erste oder vielleicht sogar einzige andere Fußballer war, der Ronaldo nach seiner schweren Verletzung im Krankenhaus besucht hat. Einfach nur.
Echt süß.
Weil, ne, Zidane spricht auch in der Doku und sagt, naja, irgendwie kannten uns jetzt nicht in dem Sinne, aber ich dachte, wow, ich war immer ein riesen Fan von ihm, was ein Typ, und ich dachte, er kann es ja vielleicht gebrauchen, dass ich ihm mal gute Besserung wünsche. Und ja, seitdem sind die beiden sehr gute Freunde.
Oh, wie süß.
Das ist sympathisch. Ist auch gerade, wo wir jetzt am Ende viel über die beiden geredet haben, ja auch ein ganz schönes Fazit irgendwo. Also ich glaube, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, einigen wir uns im Großen und Ganzen darauf, dass Ronaldo dann doch etwas über Zidane steht in der GOAT-Diskussion. Oder? Oder sage ich jetzt was Falsches?
Ja, ich wollte dich noch fragen, weil du bist jetzt der Tiebreaker.
Ja, weil ich habe Zidane knapp vorne gesehen.
Mhm. Genau, und ich habe Ronaldo so vorne gesehen.
Okay, also ich muss sagen, so für mein persönliches, für meine persönliche Vorstellung von Fußball und was ich cool und gut finde und einfach schön anzusehen finde und auch beeindruckend finde, ist Ronaldo einfach ein Stück weit vorne. Jetzt ist allerdings bei mir halt auch die Sache, dass Zidane für mich halt im Wesentlichen nie so krass viel Platz irgendwie in meiner Erinnerung an Fußball eingenommen hat. Also ich kenne durchaus einige Szenen, in denen er historisch gute Sachen macht. Und ich habe jetzt auch in der Vorbereitung auf die Folge noch das ein oder andere gesehen, wo ich echt gestaunt habe. Nichtsdestotrotz, wenn ich mich daran erinnere, wie ich mich auf Ronaldo vorbereitet habe und was man da für Zahlen liest, was man da teilweise für Bilder sieht, für Spielszenen sieht, würde ich halt sagen, dass Ronaldo für mich so ein ganz kleines Quäntchen drüber steht. Auch wenn ich dem Teenie-Lukas da jetzt natürlich eigentlich nicht zu nahe treten möchte.
Ich habe ja auch viele Sympathien für Ronaldo, alles gut. Das wirklich in meiner Kindheit war es sogar eher Ronaldo als das, oh, von dem wird nur in schwärmenden Tönen erzählt und das sei eigentlich der klarerweise beste Fußballer der Zeiten. Zidane war dann eher so der Hipster Gegenpol, ja, der trifft jetzt nicht so viele irgendwie Tore, aber ist dafür irgendwie viel feiner und genialer und so. Und ich denke, ein Stück weit stimmt das, aber ein Typ, der irgendwie so mehr als ein Tor pro Spiel schießt, ist natürlich auch nicht verkehrt.
Es ist auf jeden Fall, also ich muss sagen, für mich persönlich, mich befriedigt das jetzt total, dass sie dann Ronaldo im Krankenhaus besucht hat. Ich find das ein super Ende. Dass die beiden cool miteinander sind und so ein süßes Verhältnis anscheinend ja dann auch noch hatten, finde ich gut, kann ich mitleben. Ja, ansonsten, wenn von eurer Seite jetzt nicht mehr viel dazu zu sagen wäre, David, du hast es ja in einer gewissen Weise schon angeteased, Folge 8 dann über Kevin Prince Boateng. da würde ich mir
nur,
dann halt...
Nur in der Relegation.
Nur dieses eine Spiel. Ja, was natürlich hängen bleibt, ist, dass Zidane für David ein astreiner Kreisliga-Zehner war. Dürfen wir auch nicht vergessen. Und natürlich fragen sich jetzt alle Leute, die uns regelmäßig zuhören, wo ist der Einwand oder dieses eine Thema, was uns alle beschäftigt, wie gut konnte Zidane singen? Lukas hat schon, als wir eben miteinander gesprochen haben, kurz gebeichtet, dass er es nicht wirklich nachgeschaut hat. Das reichen wir dann nächste Folge nach, oder?
Ja, ich denke, bei Twitter zum Beispiel, wenn wir das, wenn wir die Folge raushauen, könnte da vielleicht noch ein kleiner, schöner Link dazu kommen.
Das wär gut. Weil mich würde es schon interessieren. Ich meine, es ist auch nicht unerheblich. Vielleicht ändere ich meine Meinung zwischen Ronaldo und Zidane auch nochmal.
Ja.
Ne? Wir gucken. Alles klar. Dann danke für die schöne Folge. Und dann hören wir uns das nächste Mal. Bis dann.
Ciao, ciao.
Tschüss. Ciao.
Falsche Reden wird Ihnen präsentiert von...